Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im weiten Podcastland. Mein Name ist Michael Scholz und dies ist die vierte Folge des Skepti-Talks, des einzig wahren skeptischen Podcasts der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Wie immer gilt, wenn ihr Vorschläge, Anregungen, Wünsche, Lob, Kritik oder Beschimpfungen habt, schickt sie mir an skeptitalk@gwup.org oder meldet euch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im weiten Podcast-Universum, die UFO-Community geht aktuell steil auf einen wissenschaftlichen Artikel, der angeblich außerirdische Aktivitäten in Erdnähe beweist. Aber ist das wirklich so? Was steht in diesem Artikel und was nicht? Das wird mir mein heutiger Interviewgast beantworten, denn mir gegenüber sitzt Stefan Uttenthaler von den Wiener Skeptikern, also der Gesellschaft für kritisches Denken, um es genau zu sagen. Ja, Stefan, wer weiß am besten über dich selbst Bescheid als du selbst? Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, vielleicht weiß meine Mutter noch Bescheid über mich. Jedenfalls, Stefan Uttenthaler, ich glaube, dass mich sehr viele Leute kennen. Ich bin ja schon einige Jahre aktiv bei den Skeptikern, seit 2011 in Wien. Und da jetzt auch im Präsidium als Vizepräsident und seit der Wahl letzten Jahres auch als Beisitzer im GWUP-Vorstand. Und von fachlichen Hintergrund bin ich Physiker bzw. Astrophysiker. Ich habe an der Uni Wien studiert, Physik und in Astronomie auch promoviert und einige Jahre auch in der professionellen Astronomie gearbeitet und geforscht. Und jetzt arbeite ich an der Technischen Universität Wien als Science Manager in einem großen Forschungsprojekt in der Oberflächenphysik.
Hört sich auf jeden Fall schon sehr spannend an, muss ich sagen. Für mich sind das ja alles eher als Geisteswissenschaftler eher böhmische Dörfer, aber gut. Schön, dass es so Menschen wie dich gibt, die sich da voll reinarbeiten können. Ja, du hast ein wissenschaftliches Paper gelesen, über das wir uns heute ein bisschen unterhalten möchten. Um was geht's? Welches Paper ist es und um was geht's da drin?
Ja, genau. Also wir machen heute sozusagen einen Journal Club. Wir besprechen ein wissenschaftliches Journal. Und wir kommen auf dieses Paper, weil wir Hinweise bekommen haben, dass das, ich sag mal, in der UFO-Szene gerade gehypt wird. Und es geht um das Paper von Beatrice Villarroel. Ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Sie ist eine spanische Forscherin, die in Schweden arbeitet. Und der Artikel ist erschienen im Journal, jetzt gerade im Oktober, im Journal Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Nennt man kurz PASP. Und ich lese vielleicht den Titel vor. Aligned Multi-Transient Events in the First Palomar Sky Survey. Ja, und ich sage auch noch dazu, also das PASP ist eigentlich ein recht anerkanntes Journal. Ich würde es in der Astrophysik nicht ganz in die erste Reihe, sondern eher in die zweite Reihe stellen. Aber es ist ein gutes Journal. Und einen der Co-Autoren kenne ich auch persönlich. Er hat auch zum Teil auf dem gleichen Gebiet geforscht wie ich, also Staubbildung um rote Riesensterne. Und ich habe ihn auch vorab kontaktiert mit Fragen. Und er hat mich dann aber an die Erstautorin, an die Frau Villarroel weitergeleitet. Und die hat dann meine Verständnisfragen hauptsächlich dann auch beantwortet.
Jawohl, also hast du deine Infos quasi aus erster Hand.
Genau.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Astronomical Society of the Pacific, kann das sein, dass das vielleicht nicht ganz die erste Wahl war für die Autoren, weil das ist ja doch für europäische Forscher vielleicht pazifischer Raum, wenn es nicht hundertprozentig damit übereinstimmt, doch vielleicht ein bisschen exotisch, möchte ich sagen. Oder täusche ich mich da?
Ja, das ist Nein, da täuschst du dich nicht. Also mir ist das auch aufgefallen. Also für Europäer ist es eher ungewöhnlich, dort zu publizieren. Tatsächlich hatten sie den Artikel schon vor ein paar Jahren im Journal Astronomy and Astrophysics, also A&A genannt, eingereicht. Das ist eigentlich das Journal, in dem Europäer hauptsächlich publizieren. Und das ist auch tatsächlich in der ersten Reihe, würde ich sagen, in der Astrophysik. Und ich habe dort auch das meiste publiziert. Aber laut der Erstautorin war das irgendwie für A&A zu heiß oder zu stigmatisiert, hat sie gesagt. Und da ist es nicht begutachtet worden. Und nach einiger Zeit haben sie es nochmal eben bei PASP probiert und dort hat es dann geklappt, den Artikel unterzubringen.
Ah ja, muss ich sagen, du machst mich da jetzt schon ein bisschen neugierig, wenn das dem europäischen Magazin zu heiß ist. Worum geht's?
Ja, es geht um die Analyse von alten Fotoplatten, die aufgenommen wurden mit dem sogenannten Palomar Observatory Sky Survey. Die wurden aufgenommen in den 1950er Jahren mit einem großen speziellen Teleskop, ein sogenanntes Schmidt-Teleskop. Das steht am Mount Palomar in Kalifornien. Das war eben eine Himmelsdurchmusterung, bei der fast 1000 Plattenpaare aufgenommen wurden, wobei die eine Hälfte eben rotempfindlich ist und die andere blauempfindlich, damit man dann auch ein bisschen Farbinformation bekommt von den Sternen. Und diese Platten sind auch ziemlich groß, also das sind physisch 36 cm in Quadrat, also schon um einiges größer als so Kleinbildkameras. Jedenfalls in der aktuellen Arbeit geht es um die Fotoplatten, die eben rotempfindlich sind. Und die wurden schon vor einigen Jahren mal, also diese ganzen Aufnahmen in diesem Palomar Observatory Sky Survey, die sind enorm wichtig in der Astronomie. Also da wurden sehr viele wichtige Sternkataloge erstellt und die sind seit langen Jahren für viele Anwendungen in Verwendung. Also das sind wirklich hervorragende Daten. Und diese Fotoplatten wurden bereits vor Jahren von zwei unabhängigen Projekten gescannt und digitalisiert. Und diese digitalisierten Aufnahmen sind da jetzt analysiert worden. Also es gab schon ein Vorab-Paper, wo sozusagen ein Katalog erstellt wurde von man vermutet kurzzeitigen Leuchterscheinungen, die auf diesen Fotoplatten eingefangen wurden. Also das sind ungefähr 300.000 solche Leuchterscheinungen, die halt so als kleine Punkte, fast wie Sterne, sichtbar sind auf den Platten. Und da hat man jetzt analysiert, ob es da, also man nennt diese Leuchterscheinungen im Englischen Transients, also weil sie nur kurz aufscheinen. Es gibt irgendwie, glaube ich, kein ganz gutes deutsches Wort dafür, aber ich sage trotzdem mal Transienten. Genau, und man hat jetzt nach Transienten gesucht, die quasi auf mehr oder weniger einer geraden Linie aufgefädelt sind, weil das würde man erwarten, wenn diese Transienten entstehen durch Reflexion von Sonnenlicht an einer glatten Fläche eines Satelliten oder einer Raumsonde, die da um die Erde kreist. Und wenn die sich eben mehr oder weniger geradlinig am Himmel bewegt, dann würde man eben auch erwarten, dass solche Leuchterscheinungen auf einer geraden Linie aufgefädelt erscheinen. Genau, und nach solchen Mustern sozusagen wurde gesucht, nach solchen an einer geraden Linie aufgefädelten Transienten wurde gesucht. Und ja, die Autoren bringen da Sonden ins Spiel, die auf geostationären Umlaufbahnen um die Erde laufen. Also es wäre ungefähr mit einem Bahnradius von 42.000 Kilometer und die da wie Fernseh- oder Wettersatelliten sozusagen um die Erde kreisen. Und das ist insgesamt mal eine interessante Fragestellung oder eine interessante Verwendung für diese alten Daten, und der man sich da auf jeden Fall mal widmen kann. Man kann mal schauen, ist da irgendetwas, was wir nicht erwarten würden, finden wir da irgendwas.
Und weshalb sind dann jetzt diese alten Fotoplatten so interessant? Wäre es nicht gescheiter, wenn man da die neuen Aufnahmen irgendwie nehmen würde? Oder wodurch unterscheiden die sich von neueren Beobachtungen?
Ja, das ist wichtig. Also bei neuen Aufnahmen, da hätte man eine sehr starke Kontamination eben durch menschgemachte Satelliten. Aber diese Aufnahmen von dem Paloma Observatory Sky Survey, die stammen aus der Zeit vor 1957, also bevor mit Sputnik der erste Satellit gestartet wurde. Das heißt, man würde da jetzt mal eben nicht erwarten, dass solche kurzzeitigen Leuchterscheinungen oder Reflexionen von Sonden da zu sehen sind. Also ja. Also daher sind diese Daten sehr interessant. Also man kann das eben schauen, ob in der Zeit, bevor der Mensch irgendwie Raumfahrt betrieben hat, ob da schon irgendwas in der Erdumlaufbahn gewesen ist, was man nicht erwarten würde.
Okay, und deswegen gehen auch die UFO-Anhängigen da so steil jetzt drauf, weil sie natürlich sagen, das sind irgendwelche außerirdischen Objekte, die dann da um uns gekreist sind.
Ja, also es wird vor allem, also ich habe da eine Nachricht gesehen, dass das in erster Linie mal als Erfolg gewertet wird, dass so eine Arbeit in einem angesehenen Journal unterkommt und dass auch da die Schlussfolgerungen der Arbeit dahingehend sind, dass eben da tatsächlich etwas aufgefunden wird, was darauf hindeutet, dass da eben schon irgendwas da war zu der Zeit, bevor der erste menschgemachte Satellit gestartet wurde.
Und was ist da jetzt da
Ja.
gefunden worden? Hat es da irgendwelche Ergebnisse gegeben?
Ja, also insgesamt wurden 83, sie nennen es Kandidaten, was der guten wissenschaftlichen Praxis entspricht. Also 83 Kandidaten von drei oder mehr so aneinandergereihten Transienten. Und diese Liste wurde noch genauer inspiziert, insbesondere ob da irgendwie manche dieser Leuchterscheinungen vielleicht tatsächlich Plattenfehlstellen sind, also dass da irgendwie ein Fehler in der Emulsion gegeben hat oder so. Also da ist das noch ein bisschen zusammengestrichen worden. Und insgesamt bleiben dann fünf solcher Kandidaten oder vielversprechende Kandidaten von solchen Mustern von Leuchterscheinungen über, die sie dir eben genauer vorstellen. Und da sind dann noch Abbildungen drinnen, von wie das eben aussieht auf diesen Platten. Also das. Es ist jetzt schade, dass du jetzt in Farbe sendest, weil die Aufnahmen sind alle schwarz-weiß. Also wenn wir das herzeigen, dann ist das ein bisschen unspannend. Aber Scherz beiseite, ja, das ist sozusagen das Ergebnis.
Gibt es dann natürliche Erklärungen für solche Transienten, die es da geben könnte?
Ja, also grundsätzlich ja. Also es ist so, dass man dieses Aufleuchten relativ gut eingrenzen kann in diesem Fall, weil die gleiche Himmelsregion oft auch nur eine halbe Stunde vorher oder nachher oder auch nur teilweise wenige Tage vorher oder nachher aufgenommen wurde. Und da sind die eben nicht zu sehen. Und von dem her kann man dann natürliche Leuchterscheinungen, also sowas wie Asteroiden in unserem Sonnensystem oder auch Sternexplosionen, sprich Novae oder Supernovae, eher ausschließen. Weil, also zumindest die Nova oder Supernovae würden halt sehr viel länger dauern. Auch Asteroiden würde man zumindest länger als eine halbe Stunde ungefähr auf der gleichen Himmelsregion finden. Und auch ein weiterer Grund ist auch noch, dass die viel zu selten sind, um sozusagen die Anzahl dieser Transienten zu erklären. Also das wären mal astrophysikalische Erklärungsmöglichkeiten, die laut den Autoren eher auszuschließen sind.
Okay, und gibt es dann andere Erklärungsmöglichkeiten für die Punkte auf den Fotoplatten, außer Fettfingern oder sowas? Das ist.
Ja, hoffentlich hat die niemand direkt mit den Fingern angegriffen, aber es gibt dann schon noch andere. Es gibt noch vor allem zwei Erklärungsmöglichkeiten, die auch im Paper etwas ausführlicher diskutiert werden. Das eine sind sogenannte Ghosts, also das sind Reflexionen von Licht von nahegelegenen, relativ hellen Sternen. Also irgendwie im Strahlengang kann es eben zu Reflexionen von Sternlicht kommen, das sich dann eben so abbildet auf der Fotoplatte. Man kann das vergleichen mit den sogenannten Lens Flares. Also wenn man Richtung Sonne, ungefähr Richtung Sonne fotografiert zum Beispiel, dann sind auch an anderer Stelle am Bild dann eben die Reflexionen der Sonne, weil das eben im Linsensystem so eine Reflexion gibt. Das würden die Autoren aber auch ausschließen, weil also in dem Fall wurden mal nur die rotempfindlichen Platten analysiert, genauer. Aber sie haben sich schon auch die blauempfindlichen Platten angesehen, um das irgendwie zu überprüfen. Und die wurden mit den praktisch gleichen Einstellungen, gleiche Ausrichtung und so gewonnen. Und da sind diese Lichtpünktchen nicht da. Also deswegen würden sie eher ausschließen, dass es sich dabei um diese Ghosts handelt. Und das zweite wären ja, simple Fehlstellen auf den Platten. Also dass irgendwo eben ein Fehler gibt in der lichtempfindlichen Emulsion auf der Platte, oder dass irgendwie die Entwicklung nicht ganz gut geklappt hat an einer Stelle. Und das schließen sie auch eher aus, weil es gibt, wie gesagt, zwei solche digitalen Scans. Und Moment, nein, sie schließen aus, dass es Fehler beim Scan sind, weil es eben zwei solche Scans gibt, und wenn das quasi nur auf einem Scan ist, aber nicht am anderen, dann wäre das ein Fehler, der beim Scan passiert ist. Ja, aber eine Möglichkeit wären eben trotzdem noch diese Fehlstellen auf den Platten. Und da wäre es eben noch eine Möglichkeit, dass man auch die Originalplatten inspiziert, auch mit dem Mikroskop und so weiter, und da noch genauer hinzuschauen, ob das also eine Abbildung von einer echten Lichterscheinung ist oder ob das irgendeine Fehlstelle auf der Platte ist. Da gibt es eigentlich Bemühungen von dem Autorenteam, da Zugang zu bekommen zu den Originalplatten, dass da gehortet wird am Observatorium, glaube ich, sind die noch. Aber das war bis jetzt noch nicht erfolgreich. Also das Observatoriumspersonal hat da bis jetzt mal eher abgewiegelt. Das wäre aber, glaube ich, noch ganz wichtig, um mehr Licht in die Sache zu bringen. Und ich komme dann, glaube ich, später nochmal zu sprechen darauf. Das ist vielleicht noch ganz, ganz wichtig.
Und kann das einfach sein, dass dann auch bei der, du hast ja gesagt, dass diese Aufnahmen in der Höhe in 42.000 Kilometern ungefähr gemacht wurden. Kann das sein, dass da es einen Fehler gegeben hat, dass es zum Beispiel trotzdem nur irgendwelche Flugzeuge oder sowas sind?
Das war auch mein Gedanke beim Lesen, dass das auch ein blinkendes Flugzeug in großer Höhe sein könnte. Allerdings ist es anscheinend so, dass die Optik so groß ist, dass die Unendlichkeitseinstellung so weit weg ist, dass das viel höher ist, als Flugzeuge fliegen können. Also alles, was näher als ungefähr 200 Kilometer wäre, würde unscharf abgebildet werden auf der Platte. Und das müsste auch wirklich ein extrem kurzfristiges Aufleuchten sein, weil wenn sich das Flugzeug da durchbewegt, dann würde das eben eine Strichspur erzeugen und die Erscheinungen auf der Platte sind aber wirklich punktförmig. Und was auch noch möglich wäre, ist, wenn ein Meteor, also eine Sternschnuppe, quasi direkt auf das Teleskop zugeflogen ist. Aber auch die sind normalerweise in Höhen von so 70, 80 Kilometer und das wäre auch noch unscharf. Und es müsste ja auch Meteore geben, die eben nicht exakt auf das Teleskop zufliegen, sondern ein bisschen daneben. Und die würden dann auch halt eine Spur erzeugen eher und keine punktförmige Erscheinung.
Okay.
Also das kann
Also
man
kann man das auf jeden
eher
Fall
auch
ausschließen,
ausschließen.
ja.
Ja, genau.
Kann man da irgendwelche Tests machen oder sich da irgendwie vergewissern, dass sowas passiert?
Also dass diese Leuchterscheinungen von aus so großer Höhe sind wie die geostationäre Umlaufbahn. Da haben die Autoren noch einen recht interessanten Test gemacht. Und zwar verwendet der dann Erdschatten. Also man muss sich vorstellen, dass eben so eine Reflexion von Sonnenlicht an einer glatten Fläche eines Satelliten oder einer Raumsonde nur zustande kommen kann, wenn diese Sonde gerade im Sonnenlicht ist. Wenn das im Erdschatten ist, dann ist es natürlich dunkel und da kann kein Sonnenlicht reflektiert werden. Und wenn es sich da um Plattendefekte handeln würde, dann würden die ja nicht wissen, sozusagen, wo der Erdschatten ist. Und aber wenn das echte Transienten sind, dann würden sie unter Anführungszeichen den Erdschatten meiden. Also die würden da nicht auftreten, wo der Erdschatten ist. Und man kann, also es ist eine sehr komplizierte Berechnung mit Sicherheit. Man kann da so ein Wahrscheinlichkeitsmodell machen oder so Wahrscheinlichkeitsrechnung durchführen. Um das eben herauszufinden, ob diese Leuchterscheinungen, ob diese Transienten den Erdschatten tatsächlich meiden. Und das Ergebnis ist, dass das offenbar der Fall ist. Also je nachdem, man muss da gewisse Annahmen treffen in der Berechnung, also in welcher Höhe diese Sonden sind. Also sind die in der geostationären Umlaufbahn oder noch höher, bei 80.000 Kilometer oder so. Und davon abhängig ist dann auch, wie signifikant das Ergebnis ist. Aber wenn man von der geostationären Umlaufbahn ausgeht, dann wäre das mit 22 Standardabweichungen hochsignifikant, das Ergebnis. Also ich weiß nicht, das wäre dann 99 mit sehr vielen Neunen hinterm Komma Prozent, dass das eben tatsächlich den Erdschatten meidet. Wenn man von 80.000 Kilometer ausgeht, dann ist es weniger signifikant. Also da schwankt das irgendwie zwischen 2,6 und 7,6 Sigma, sagt man, also Standardabweichungen, die das vom Zufallserwartungswert weg ist. Also 7,6 ist immer noch ein sehr, sehr, sehr hoher Prozentsatz. Und die Autoren berechnen dann auch noch, dass ungefähr ein Drittel von diesen Transienten tatsächlich von solchen Reflexionen stammen müsste. Umgekehrt geben sie da aber auch zu, dass tatsächlich der größte Teil dieser Lichtpunkte einen anderen Ursprung haben muss oder haben kann. Also ja. Jedenfalls, also diese Wahrscheinlichkeitsmodellierung und so, das erscheint mir recht kompliziert. Also ich kann das unmöglich im Detail nachprüfen. Das wäre eine Arbeit für Tage oder Wochen. Man müsste sich da wirklich alle Aufnahmedaten und alles besorgen. Aber da ist sicher noch die wissenschaftliche Community gefragt, um dieses Ergebnis noch doppelt und dreifach zu überprüfen, damit das wirklich hieb- und stichfest ist.
Ja, wie gesagt, da kann man sich seine Meriten verdienen, wenn man sich die Arbeit machen möchte.
Ja, genau.
Aber gut, wir sind ja jetzt beide gute Skeptiker, sage ich jetzt mal. Und so interessant sich die ganze Arbeit jetzt auch anhört, Da gibt es bestimmt auch Kritikpunkte dran. Für dich als
Ja.
Fachmann.
Ja.
Welche sind es?
Ja, ich habe ein bisschen graben müssen. Insgesamt würde ich das Ganze oder diese Analyse unter das Motto Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence, der berühmte Ausspruch von Carl Sagan, also dass außerordentliche Behauptungen außerordentlich starke Belege brauchen. Oh, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz dort. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Schritte gehen. Und der wichtigste Punkt da ist eben die Frage nach der Natur dieser Fotoplatten. Entschuldigung, nach der Natur dieser Punkte auf den Fotoplatten, die da eben als Transienten betrachtet werden. Und da habe ich gefunden, dass eben in dieser Arbeit von Villarroel ein Artikel von 2024 zitiert wird. Hambly und Blair heißen die Autoren. Und die haben sich eben das genau angesehen schon, diese Transienten. Also einerseits das zweidimensionale Profil von diesen Transienten und ob sich die irgendwie unterscheiden, auch von Sternen. Und auch zur Geschichte dieser digitalen Scans. Also die haben das nachvollzogen und offenbar sind diese digitalen Scans, mit denen hier gearbeitet wird, nicht von den wirklich originalen Fotoplatten gemacht worden, sondern von Kopien davon. Also man muss sich vorstellen, dass diese originalen Fotoplatten, die sind natürlich extrem wertvoll und damit viele Astronomen gleichzeitig weltweit auch daran arbeiten können, sind da eben Kopien erstellt worden, also wirklich mit Glasplatte an Glasplatte und dann eben von einer Seite beleuchtet, damit die zweite eben belichtet wird, zu einem Positiv und davon ist dann nochmal mit dem gleichen Prozess ein Negativabzug gemacht worden und auf diese Art und Weise sind dann eben mehrere Kopien erstellt worden und die sind dann an wichtige Observatorien weltweit verschickt worden. Und für die digitalen Scans ist tatsächlich eine dieser Kopien gescannt worden. Und die Frage ist jetzt, ob nicht bei diesem Kopierprozess es zu Fehlstellen auf den Fotoplatten gekommen sein kann.
Ja gut, ich meine, bei dieser Glasplattentechnik, da kann es dann natürlich, wenn das, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da irgendwann mal irgendwie fehlerhaft gelaufen ist.
Ja, also die lichtempfindliche Emulsion ist wahrscheinlich nicht überall ganz exakt gleichmäßig. Es kann irgendwo feiner Staub reingekommen und sich angesetzt haben und solche Dinge. Also das kann trotz größter Vorsichtsmaßnahmen kann das alles gleich mal passieren. Und dann ja, hat man da eben solche sieht aus wie Lichtkleckse drinnen und das kann aber eben möglicherweise nicht durch eine Leuchterscheinung am Himmel passiert sein, sondern durch die Aufnahmetechnik bzw. den Kopierprozess, genau. Also man müsste, das ist eben ein weiterer Grund, warum man sich tatsächlich die Originalplatten ansehen müsste, um dem nachzugehen. Und das kann natürlich sein, dass das dann am Ende alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Also es hängt wirklich das Ganze an der Frage nach der Natur dieser Lichtkleckse, dieser Transienten. Genau, und wie gesagt,
Also
ja.
die Frage nach der Natur dieser Lichtpunkte oder Transienten ist dann also der zentrale dann in diesem Paper.
Genau.
Kann man nicht auch noch grundsätzliche Überlegungen dazu anstellen? Was hast du dir gedacht, als du das Paper gelesen hast?
Ja, also der Artikel von Hambly und Blair den ich gerade erwähnt habe. Da gibt auch noch zu bedenken, dass eben moderne und tiefere Himmelsdurchmusterungen keine solchen Populationen von Transienten finden. Also Viruell und Koatoren sprechen wirklich von einer Population von Transienten. Da sage ich gleich noch was dazu. Jedenfalls so moderne Himmelsdurchmusterungen, die ja auch durchgeführt werden, finden keine solche Population von Transienten. Dabei würde man bei der heutigen Menge an menschgemachten Satelliten eben doch eine ganz beachtliche Anzahl von solchen Leuchterscheinungen erwarten. Also es gibt heutzutage jede Menge Wettersatelliten und Fernsehsatelliten und so weiter und wahrscheinlich auch Satelliten für militärische Zwecke und so weiter, die da im geostationären Bereich halt um die Erde kreisen und sozusagen stillstehen an einem Ort über der Erdoberfläche und halt ständig eine Weltregion da im Blickfeld haben. Genau, und Viruell schreiben und Koatoren schreiben von so einer Population von Sonden, das kommt mir schon etwas spekulativ vor, weil das schon noch sehr aufwendig wäre, selbst wahrscheinlich für eine außerirdische Zivilisation, da solche Satelliten zu installieren. Und ich denke mir, ob es da, wenn quasi die Absicht ist, unsere Aktivitäten irgendwie zu beobachten und zu verfolgen, ob man da nicht eher nur eine Handvoll Sonden platzieren würde, die halt jeweils verschiedenste Messungen und Beobachtungen durchführen können. Also ich denke da an modernen Smartphones, dass die können ja auch schon wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig. Also das ist ja heutzutage Kamera und Computer und eben Telefon und ich weiß nicht was alles noch. Das sind alles Gerätschaften, für die man vor ein paar Jahrzehnten quasi ein ganzes Zimmer vollräumen konnte. Und jetzt so eine Alien-Zivilisation ist wahrscheinlich noch viel weiter entwickelt als wir. Und ich kann mir, also technisch, und ich könnte mir vorstellen, dass die da noch viel mehr Aufgaben und Dinge da in eine solche Sonde stecken könnten. Insofern würde ich das nicht ganz nachvollziehen können, warum da diese Zivilisation da eine ganze Armada von Sonden da installieren müsste. Ja, dann habe ich mir auch noch überlegt, also der Mensch oder Wissenschaftler machen seit ungefähr den 1880er Jahren fotografische Aufnahmen von Gasnebeln in unserer Milchstraße und also schon recht lange und selbst in den 1950er Jahren war das schon über 70 Jahre her, dass man damit begonnen hat. Und wenn uns da jetzt Außerirdische beobachten und diese Aktivität feststellen, dann hätten die sozusagen 70 Jahre Zeit gehabt, um Sonden, die irgendwie reflektierend und bei so fotografischen Aufnahmen auffällig wären, halt zu ersetzen durch weniger auffällige, die halt weniger Licht reflektieren. Also wenn sie wollten, dass sie unentdeckt bleiben. Man kann dann natürlich auch noch überlegen, wie lange diese Sonden schon dort waren oder sind. Vielleicht sind die schon von vor Jahrhunderten installiert worden. Keine Ahnung. Dann muss man sich natürlich auch dann die Frage nach der Lebensdauer von solchen Sonden stellen. Also die können ja auch jederzeit von einem Meteoriten getroffen werden. Und dann ist die Frage, ob die halt auch Jahrhunderte da überstehen könnten. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, wie lange da so die Lebensdauer von einem Satelliten einer bestimmten Größe ist. Und gerade gestern Abend ist mir noch eine Berechnung eingefallen, die ich dann angestellt habe. Also die Autoren machen eine Abschätzung von der Dichte von diesen Sonden. Sie berechnen, dass auf einer Fläche von 500.000 Kilometern ungefähr eine Sonde sein müsste. Also es ist, glaube ich, eine Fläche, die etwas größer ist als Deutschland. Aber sozusagen auf dieser Sphäre mit dem Radius von diesen 42.000 Kilometern, wo eben die geostationären Satelliten sind, da hat so eine Fläche sehr oft Platz. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt selbst nur 10% von dieser Sphäre mit dieser Dichte an Sonden besetzt sind, dann habe ich ausgerechnet, dass das immer noch, dass das 4.500 Sonden machen würde. Also es wären dann 4.500 außerirdische Sonden, die da um uns kreisen. Und die Autoren sagen, dass das eher noch ein unteres Limit ist. Also möglicherweise wäre das noch eine Größenordnung mehr. Also da ist man dann eher bei 45.000 Sonden. Und das ist schon sehr viel. Also kommt mir etwas spekulativ vor.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Du hast ja im GWOP-Blog schon mal einen kritischen Artikel über den Harvard-Professor Avi Loeb geschrieben. Jetzt wird der in diesem Artikel auch erwähnt. Was wird da, oder worum geht es da? Was wird da über ihn gesagt?
Ja, das ist auch interessant. Also Avi Loeb wird in der Danksagung erwähnt, for helpful and constructive comments. Was da genau sein Beitrag war, weiß ich nicht. Ich habe ihn im WUP-Blog kritisiert, weil er tatsächlich höchst spekulative Artikel publiziert. Und nicht nur das, sondern auch eigentlich auch ein bisschen mit der Angst von Leuten spielt, kann man sagen, oder mit der Angst von Menschen spielt. Weil, also er hat kürzlich einen Artikel über diesen interstellaren Kometen veröffentlicht. Und da hat er irgendwie spekuliert, ohne weitere Datengrundlage, dass das eigentlich eine Sonde von einer uns feindlich gesinnten außerirdischen Zivilisation. Und um so etwas in einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben, dafür braucht es halt schon, glaube ich, sehr gute Fakten, die halt nicht da sind.
Und
Und
das hat er jetzt einfach nur so behauptet quasi.
ja, genau.
Okay.
Also rein aus der Bahnlage dieses Kometen und so hat er gefolgert, dass das eine Raumsonde sein könnte und dass das quasi genau die Bahn wäre, die eine außerirdische Zivilisation wählen würde, um irgendwie ja, die Erde zu attackieren sogar. Oder ich weiß nicht mehr genau, was er geschrieben hat, aber also so wortwörtlich weiß ich es nicht mehr, aber das wäre sozusagen die Bahn, die eine solche Zivilisation wählen würde, um sich möglichst unbemerkt quasi an die Erde heranzupirschen.
Okay, gut, das hat dann schon mal nicht geklappt mit dem unbemerkt.
Ja, genau. Ganz unbemerkt ist es dann doch nicht geblieben. Also in diese Kategorie würde ich die jetzt vorliegende Arbeit nicht einordnen. Also ganz so spekulativ ist es dann nicht. Also es wird schon gut analysiert und so und eben keine, ich sag mal, so hochspekulative Schlussfolgerungen gezogen auf irgendwie die Natur dieser hypothetischen Zivilisation und so weiter. Aber es wird dann schon noch Bezug genommen auf weitere Arbeiten der Erstautorin, also die hat schon einiges dazu publiziert, auch zu möglichen ja, außerirdischen Aktivitäten quasi auf der Erde oder in Erdnähe. Und zum Beispiel hat sie sich in einer anderen Arbeit angesehen, die Korrelation von diesen, zeitliche Korrelation von diesen Transienten auf den Fotoplatten mit UFO-Sichtungen und Atombombentests so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also in den 1950er und 60er Jahren und so. Und offenbar hat sie da einen statistischen Zusammenhang gefunden. Ich habe das Paper nicht genauer gelesen, das habe ich nur überflogen, aber das erscheint mir dann doch etwas abenteuerlicher. Also es geht um einen möglichen zeitlichen Zusammenhang zwischen diesen Transienten und Atombombentests einerseits und andererseits zwischen den Transienten und UFO-Sichtungen, also UAPs. Und da besteht offenbar ein statistischer Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie das mit den Atombombentests gehen soll. Also es gibt wohl anekdotische Evidenz, dass bei so in den Tagen um den Atombombentests in dieser Zeit vermehrt UFO-Sichtungen gemeldet wurden.
Ich kenne das von meinem Buch von den Eisnazis mit den Reichsflugscheiben. Also das
Okay.
gibt's, da gibt's ähnliche Berechnungen oder auch Behauptungen, dass dann eben immer, wenn dann Atombombentest waren, dann diese Reichsflugscheiben irgendwo aufgetaucht sind. Also
Okay,
gibt's
okay.
genauso dann.
Ja. Ja, aber wie das dann mit diesen Transienten zusammenhängen soll, warum die da vermehrt auftreten sollen, das verstehe ich jetzt. Also wie die, falls das Sonden sind, wie die da darauf reagieren sollten und weshalb, das erschließt sich mir nicht. Und ja, ich würde das ein bisschen auch ja, schon als spekulativ und abenteuerlich betrachten.
Ja, wie gesagt, es hört
Ja.
sich alles ganz, ganz spannend an. Wenn du jetzt aber ein Fazit ziehen müsstest, zu welchem Ergebnis kommst du?
Ja, also wie gesagt, es gibt da schon etliche Punkte, an denen da die Kritik ansetzen kann. Und wie gesagt, ich würde das unter das Motto stellen: Extraordinary claims require extraordinary evidence. Und diese Belege sehe ich da noch nicht als erbracht an. Und der Hype, den es offenbar in der UFO-Szene gibt, der ist meiner Meinung nach auch noch nicht angebracht.
Okay, also ist wie sagt man, ja, wie du gesagt hast, der Hype, dass der Erstkontakt quasi bevorsteht, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten.
Ich glaube schon, ja. Also ja, es muss dann wirklich diese geklärt werden, worum es sich bei diesen Lichtpunkten tatsächlich handelt und eben die Originalplatten inspiziert werden und auch diese Rechnung mit dem Erdschatten. Das hätte ich doch noch gerne von ein, zwei unabhängigen Forscherteams verifiziert und überprüft. Also es sind doch sehr weitreichende Konsequenzen, die das haben würde, wenn das stimmt. Und das muss noch wirklich gut belegt werden.
Also gibt es noch viel zu tun und wenn es da was Neues gibt,
Ja.
ich glaube, wir bleiben dran, oder?
Ja, definitiv. Ist ein spannendes Thema. Ich habe das sehr gerne gelesen. Also wie gesagt, diese alten Daten, die geben sicher noch sehr viel her. Da steckt noch viel Information drinnen und es ist gut, wenn die auch weiterhin auch für spannende Untersuchungen genutzt werden.
Wenn es was Neues gibt, wir halten unsere Hörerschaft natürlich auf dem Laufenden. Lieber Stefan, ich danke dir jetzt für dieses wirklich für mich interessante Gespräch. Ich gehe davon aus, dass es also auch unseren Freunden da draußen im weiten Podcast-Land viel Freude bereitet hat. Dir danke ich für für das Gespräch, für das gute Vorbereiten und ja, ganz herzlichen Dank nach Wien. Und bis
Ja,
zum
vielen
nächsten
Dank.
Mal.
Bitte gerne. Bitte gerne. Bis bald wieder mal.
Also, wir sehen, die Aufregung unter den UFO-Gläubigen ist arg verfrüht. Aber genau deswegen solltet ihr Mitglied der GWUP werden, denn dann wisst ihr genau Bescheid, was im Universum los ist und was nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Onkel Michael.